LaBroad von Andreas, Anna und Dominik.
Folge 113, Usbekistan. Prunkvoll und elegant mit Valentina. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts LaBroad von Andreas Bender. Wunderschönen guten Tag. Außerdem dabei die Anna.
Hi.
Und die Valentina. Hallo.
Hallo.
Ja, wir sind hier wieder zusammen vereint und nehmen eine gemeinsame Folge auf. Letztes Mal hat Dom über Vietnam etwas erfahren in der netten Folge, die aufgenommen wurde mit Johanna. Und dieses Mal geht es wieder nach Asien, allerdings eher in den vorderasiatischen Bereich. Also wir gehen nicht ganz so weit in den Osten, sondern etwas näher und sprechen über Usbekistan. Valentina, du warst dort. Wie kam es dazu? Wer bist du überhaupt? Wie bist du hergekommen? Also erzähl mal.
Erzähl mal, wie bin ich da hingekommen, ist eigentlich eine interessante Geschichte, also relativ interessant. Ich habe einfach so out of the blue ein Foto von einem Freund von mir bekommen in einer ganz komischen Kleidung. Also für mich war sie damals ganz komisch und mit liebe Grüße aus Usbekistan und er war dort auf einer Hochzeit und hatte so einen Federhut auf und so knallige Kaftan, also für mich hat es ausgeschaut wie ein Kaftan-artige Kleidung und ich habe mir gedacht, oh Gott, was ist das? Und habe das gleich mal gegoogelt. Das war so in Rot und auf seiner Kappe waren so riesige Federn. Er hat ausgeschaut wie ein Tier. Und ich fand es sehr witzig. Und habe gedacht, okay, Usbekistan, wo liegt das überhaupt? Was ist das? Generell sind diese Stan-Länder, waren für mich immer so, Stan kann alles sein. Viele Leute haben mich dann auch immer gefragt, oh, wie war es in Kasachstan, Aserbaidschan? Weiß nicht, man verwechselt das halt immer. Da habe ich mich ein bisschen darüber informieren, haben wir gedacht, oh, wo ist er da herumgekommen und wie war das? Wir haben nämlich nicht weiter drüber geredet, erst später dann, also erst ein Jahr später, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich mir gleich gedacht, okay, ich schau mal, wann ich wieder ein paar freie Tage habe und schau mir das Land mit den lustigen Gewändern an. Und ziemlich genau vor einem Jahr im Oktober, also Oktober, November, ja genau, über Allerheiligen, über diesen Feiertag am 1. November, hatte ich dann 10 Tage Zeit. Und haben mir gedacht, fliegst mal nach Usbekistan.
Und gibt es einen Direktflug von Wien aus?
Nein, das war ja auch eine Geschichte. Ich habe mir den teureren Flug über Istanbul, also man fliegt normalerweise über Istanbul, also aus Österreich oder aus Deutschland, und dann von dort aus nach Usbekistan. Aber ich habe gedacht, ich wähle die billigere Variante und bin über Saudi-Arabien, also über Dammam, und dann von Dammam nach Abu Dhabi und von Abu Dhabi nach Samarkand in Usbekistan geflogen. Das hat sich, ich habe gedacht, ich spare Geld, da ich dann ein Visum für Saudi-Arabien gebraucht habe, war das eher nicht so. Hat mich dann 180 Euro mehr gekostet, aber ups. Gut, man hat ein Visum für Saudi-Arabien, kann man schon mal machen. Ja. Und so bin ich dann nach Samarkand gekommen, nach ungefähr 12 Stunden, 13 Stunden, also es hat länger gedauert. Also für die Leute, die das machen wollen, Empfehlung eher über Istanbul, ist schon gemütlicher, außer man will sparen, dann geht es natürlich auch so. Und es war ein Abenteuer, so dorthin zu kommen.
Mhm. Ja. Das klingt auf jeden Fall danach. Und wieso nach Samarkand? Das ist ja gar nicht die Hauptstadt, das ist ja einfach, also, oder einfach nur, weil es so nett zentral liegt, oder wie kam man darauf?
Ah, von dort war der Flug nach Usbekistan, also von Abu Dhabi nach Samarkand und nicht nach Taschkent. Okay. War er einfach günstiger und ich habe gedacht, ich roll dann die Route quasi rückwärts auf und bin dann von Samarkand nach Bukhara, das ist auch eine Stadt in Usbekistan, von Bukhara dann nach Taschkent und von Taschkent dann nach Abu Dhabi wieder zurück. Genau.
Sehr spannend. Über die Route unterhalten wir uns gleich auch nochmal genauer, wie du darum gekommen bist und was du auch an den verschiedenen Orten gesehen hast. Und du hast gesagt, du warst 10 Tage da, also auch wie viel Zeit du da verbracht hast und was du auch empfiehlst. Du kamst an, gab es irgendwas vorher? Du hast gesagt, du hast dich ein bisschen informiert. Hast du irgendwie größere Pläne gemacht oder hast du das Ganze mehr so auf dich zukommen lassen?
Ich bin generell ein Mensch, leider oder Gott sei Dank, der alles so mehr oder weniger auf sich zukommen lässt. Zuerst habe ich mich natürlich informiert, ob man eben ein Visum braucht. Das ist schon was ich vorher geschaut habe. Und für Deutsche und Österreicher waren damals auch schon diese 30 Tage visumsfrei. Also da habe ich nichts dafür gebraucht. Und ja, ansonsten, ja, nein, Impfungen habe ich eh immer, diese typischen. Und ich habe mich nicht wirklich weiter darauf vorbereitet. Was ich allerdings gemacht habe, war Bargeld mitzunehmen, weil ich gelesen habe, dass, und mir ist das schon öfter in Ländern passiert, dass weder die Visa noch die Mastercard sich an Geld kommen lassen. Und dann dachte ich zur Sicherheit, nehme ich Bargeld mit. Und das hat sich auch als gut erwiesen. Also ich habe das dann dort getauscht und das ist ein Bargeldland, Usbekistan, sage ich mal dazu, man kennt es eh. Und das habe ich gemacht. Ansonsten war ich mit Handgepäck unterwegs und Wetter war zu der Zeit auch, habe ich mir angeschaut, wie die Temperaturen sind. Das war eigentlich genauso wie bei uns. Also es hatte im Oktober teilweise dann noch so 22, 23 Grad, aber in der Nacht schon relativ kalt. Mhm. Also mit Jacke. Und sonst vorbereitet habe ich mich nicht wirklich. Ich habe auch nichts vorgebucht, außer das erste Hostel, quasi für die ersten 3 Nächte, wo ich mir dachte, da bleibe ich mal im Samarkand, dann schaue ich, wie es ist. Und es war dann spontan weiter. Genau, so habe ich das gemacht.
Du hast ja Reise allein unternommen, also bist da auch komplett alleine unterwegs gewesen dann die ganze Zeit?
Ja, genau. Also ich meine, ja, man kennt es eh, man ist dann irgendwie ja auch nicht alleine, wenn man nicht alleine sein will. Aber prinzipiell habe ich die Reise alleine gemacht, genau. Und in der Mitte habe ich dann für eine Stadt mich mit 2 Franzosen zusammengetan und dann war ich auch wieder alleine unterwegs. Genau.
Zur Währung nochmal ganz kurz, es ist der usbekische Sum und ich sag mal, man ist safe Millionär, wenn man da hingeht, weil 1 Million Sum sind 71 Euro. So heißen, nehmt viel Bargeld mit, also es geht dann ja in die hohen Millionen, um da wahrscheinlich dann irgendwie für wenn man für 10 Tage da unterwegs ist, muss man wohl einige Millionen Summen mitnehmen.
Ja, genau, jetzt hat er dann immer diese Converter-App vom Handy und hab da herumgetan und gedacht, okay, ich würde mir eigentlich gerne merken, was sind 10 Euro, ich meine, danke für die Erklärung, jetzt kennt sich jeder aus. Also Taschenrechner braucht man safe, wenn man da irgendwas kalkulieren will, ja. Weil ja, man rennt mit so einem, also ich zeige gerade ein sehr großes Wackelschwein herum, ja. Aber man braucht nicht viel, das ist auf jeden Fall empfehlenswert.
So heißt es, meistens ist recht günstig, aber recht günstig heißt trotzdem ein hoher Betrag, der allerdings in unserer Landeswährung wieder wenig ist.
Genau.
Kannst du das ungefähr sagen, was man da so für eine Übernachtung jetzt, du hast gesagt, du warst in der ersten Nacht in einem Hostel, kannst du sagen, weißt du noch ungefähr, was es damals gekostet hat?
Ja, ungefähr so zwischen 10 und 15 Euro, nee. Kommt auch drauf an, ob man jetzt im 20er Schlafsaal oder im 4er Schlafsaal schläft, aber ungefähr so.
Ja.
Okay. Also schon voll in Ordnung. Und es ist immer Frühstück dabei, das habe ich auch interessant gefunden. Also ist anscheinend ein Ding, dass das einfach inkludiert ist.
Was gibt's da so zum Frühstück?
Ja, das hat mich eh gewundert. Es war sogar angehaucht usbekisch oder russisch, würde ich dann mehr sagen. So Blinis hat es gegeben in salzig oder süß. Und mit so Apfelmark, Apfelmus. Und dann noch sowas wie Omelette, aber in so einer Art Rührteig. Und manchmal Gurken, Tomaten, viel mit Dill. Aber sie würzen ganz wenig. Aber ich würde mal sagen, das schmeckt jedem. Und es war auch vegetarisch, was ich sehr interessant fand. Also ohne, dass das irgendwie gefragt wurde oder sowas, war es in jedem der Hostels, ich war ungefähr ich war in 3, war jedes Mal so, ohne dass er irgendwie gefragt wurde. Und Tee natürlich, weil es ein Teeland. Dafür ist der Kaffee grauenvoll. Aber
ja. Das klingt auf jeden Fall schon ganz gut. Das heißt, du bist in Samarkand angekommen, hast dein Hostel aufgesucht und konntest dich gleich du warst in einem 20er oder im 4er Schlafsaal?
Ich hatte einen Schlafsaal mit 4 Mädels, also zu 5. Wahrscheinlich wären es 6 gewesen, aber es waren nur 4 da, ja.
Ah, okay.
Vielleicht nochmal eine kurze Ecke vorab. Usbekistan, du hast vorhin gesagt, man weiß grob, da so in der Richtung, wo sind die ganzen Staatenländer, wo genau ist es da? Und das mal kurz zu klären, Usbekistan liegt sehr, sehr zentral zwischen dem Ganzen. Soll heißen, es grenzt im Norden an Kasachstan, im Süden ist Turkmenistan und im Südosten ist Tadschikistan und im Osten ist Kirgistan. Das heißt, Usbekistan ist ein Binnenland und das Spannende ist, das habe ich jetzt vorhin in der Pre-Show erlebt, ich möchte es einfach nochmal sagen, es ist ein Binnenland, was von anderen Binnenländern umgeben ist. Also Binnenland ist eben ein Land, was nicht an ein Meer grenzt, also an einen Ozean grenzt, besser gesagt. Weil Turkmenistan haben gesagt, es grenzt doch an ein Meer, weil es ist doch das Kaspische Meer. Ja, aber das Kaspische Meer ist kein Meer, sondern ein See. Ja, das heißt, Usbekistan ist von Ländern umgeben, die auch nur von Ländern umgeben sind. Und das ist irgendwie faszinierend. Also das heißt, mit dem Boot kommst du da nicht weit.
Ein Doppelbinnenstaat.
Genau.
Es gibt noch irgendeinen Doppelbinnenstaat. Versuch mal rauszufinden, welcher er ist. Boah, ich stelle mich auf die Kohle.
Liechtenstein.
Ja.
Stimmt, macht Sinn, weil es an Österreich und die Schweiz grenzt. Und das natürlich auch Binnenstaaten sind. Haha.
Genau. Hier ja, irgendwie okay.
Ich habe einfach doppelte Binnenstaaten gegoogelt. Aber gut, man muss dazu sagen, bei Liechtenstein ist es weniger faszinierend, weil es ja doch auch relativ klein ist. Ne? Aber Usbekistan ist sehr, sehr groß. Okay, back to business. Samarkand. So, was geht da so?
Samarkand, was geht da? Da geht auf jeden Fall der Registan. Das ist so ziemlich die berühmteste Sehenswürdigkeit. Also wenn ihr Usbekistan googelt oder ChatGPT oder was auch immer ihr tut, das ist das Erste, was kommt in Samarkand, der Registan. Und das, ich bin dort begleitend davor gestanden und die haben gesagt, boah, selbst wenn man das Taj Mahal schon mal gesehen hat oder irgendeinen großen Gebäudekomplex, das ist übertrifft es, wenn nicht, ist sogar genauso toll. Also je nachdem, wie man sieht, aber es ist wirklich überwältigend, muss ich sagen. Man denkt sich, ja, das sind ein paar Gebäude mit großen Türmen und vielen, weiß ich nicht, Toren, aber es ist wirklich sehr beeindruckend. Es ja besteht aus so Mädressen und Minaretten und einfach riesigen Bögen. Man kann dort locker einen ganzen Tag verbringen, wenn nicht auch eine ganze Nacht. Wenn man da reingeht, es ist einfach ein großer Platz, wo extrem viele Menschen sind. Man kann hineingehen in die Innenhöfe und sieht überall blaue Kacheln. Ja, es schaut aus, wie wenn man Tausend und eine Nacht liest oder sich vorstellt, genauso schaut es halt drinnen aus. Ja. Oder ich stelle mir auch vor, ich war noch nie im Oman, aber circa so kann man sich die Architektur vorstellen. Ja, also das ist auf jeden Fall mal die berühmteste Sehenswürdigkeit zu empfehlen am Tag und in der Nacht. Also ich war von 4 Tagen, die ich in Samarkand war, an 4 Tagen an diesem Platz. Man kann dort auch nicht vorbeigehen. Man kann ihm nicht verfehlen. Es führt dort alles hin. Er ist bewacht. Alle 10 Meter stehen irgendwelche Wachleute. Also keine Angst, diese Sehenswürdigkeit zu verpassen. Man kauft einfach Tickets am Eingang. Ich glaube, ich weiß nicht mehr auswendig, aber umgerechnet vielleicht so 7 Euro. 6 Euro und das ist schon eine der teuersten Geschichten. Aber man muss auch sagen, der Eintrittspreis variiert, je nachdem, wie die dort drauf sind. Also ja, das ist einfach so, wir haben uns im Hostel einen Witz draus gemacht, zu schauen, wer bei welcher Sehenswürdigkeit wie viel Eintritt gezahlt hat und zu schauen, wie gut das Verhandlungsgeschick war oder ob man gesagt hat, nein, ich brauche kein Kopftuch, weil sie versuchen ja dann irgendwie, was ja auch verständlich ist, an Geld zu kommen. Und manchmal sagen sie dann, okay, man muss als Frau zum Beispiel ein Kopftuch aufsetzen. Aber der Hostelbesitzer hat mir gleich erzählt, das ist überhaupt nicht so. Damit, ja, kriegen sie halt ein bisschen Geld rein. Also das ist alles Verhandlungssache, wie viel man da bezahlt. Und aber selbst wenn man da den Höchstpreis zahlen würde, es ist in Ordnung, es ist für eine gute Sache dort. Es, ja, das passt schon alles.
Ja.
Man kann auch am Abend sich dort die Lichtershow anschauen. Also es gibt immer am Abend so um 19 Uhr werden die ganzen Bögen beleuchtet und der ganze Platz. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin da einfach nur stundenlang gesessen und habe mir die Leute angeschaut und halt das Gebäude und das auf mich wirken lassen. Kann man auf jeden Fall machen. Und auch zu Sonnenaufgang ist es sehr zu empfehlen, wenn man da den Wachen ein bisschen Geld gibt, kommt man da fast alleine hinein und sie lassen einen dann eine halbe Stunde auf diese Minarette hinauf und man kann sich den Sonnenaufgang anschauen. Also das mal so als kleine Insider-Tipp auf der Seite. Ja, man muss sich nur bei den Kameras drücken, also er zeigt bitte nicht, weil das ist natürlich auch alles überwacht, aber gegen eine kleine Gebühr kann man das schon mal machen.
Ich habe noch geguckt, da sind dieser Registan, also dieser Platz, ist von 3 Medresen, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, umgeben. Und habe ich direkt mal geguckt, was ist eine Medrese? Und das stellt sich heraus, das ist quasi eine Schule. Also das ist eine Lehreinrichtung, in der den islamischen Grundsätzen gemäß das Wissen der Zeit vermittelt werden soll. In heutiger Zeit hingegen wird damit in bestimmten Regionen mit 2 parallelen Schulsystemen eine islamische Schule für Kinder bezeichnet. Ja, also das heißt, das sind einfach, im Prinzip sind da drei Schulen auf diesem Platz, die sehr hübsch aussehen. Ja, also wirklich, also es, du hast ja auch dankenswerterweise im Vorfeld Fotos zur Verfügung gestellt, die werden wir natürlich auch wieder bei Instagram posten und dich da entsprechend verlinken. Und dort könnt ihr dann auch entsprechend sehen, wenn ihr diese Folge hört, nach einigen Tagen wird dann entsprechend ja auch die Fotos da verfügbar sein und da kann man wahrscheinlich auch diesen schönen Platz sehen und welche tolle Architektur da doch ist.
Genau. Ja, man sagt ja generell, ich habe natürlich auch geschaut, was sind mit Riesen, und dann sagt man auch noch, Usbekistan ist das Land der mit Riesen oder mit Resten, keine Ahnung, Mausoleen, Minarette und noch irgendwas mit M, was ich jetzt vergesse, und Moscheen, also die 4 M's sind wie die 2 M&M's, also so kann man sich irgendwie merken, und so sind alle Städte, ja, eben überall, wo man diese blauen Kuppeln sieht, ist es eben eine dieser 4 M's.
Genau. Jetzt hattest du vorhin das Frühstück angesprochen, was man da so zum Frühstück essen kann. Was isst man da sonst denn so den ganzen Tag über? Ist es da, so, wir haben ja zum Beispiel in der letzten Folge von Vietnam gehört, dass da ganz viel mit Streetfood ist. Usbekistan natürlich ein völlig anderes Land und an einer ganz anderen Stelle auf der Welt. Aber wie ist es denn da? Ist es dann, isst man da auch mittags quasi was an einem Stand oder geht man da in ein Restaurant oder wie hast du das zumindest gehandhabt, als du da warst?
Ja, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, je nachdem auch, wie man sich gerne ernährt. Also gleich mal als erstes, deftig sollte man mögen, weil egal, was man dort warm isst, also zumindest bei den warmen Speisen, was man dort, wenn man dort warm isst, ist alles mit sehr viel Öl bzw. Fett gemacht, aber das ist ja auch ein Geschmacksträger und dementsprechend gut schmeckt das auch alles. Man isst dort wie in fast jedem Land so Arten von Teigtaschen. Die heißen Manti, wenn man sie gedämpft haben will, und Somsa oder Samsa, so ähnlich wie Samosas, wenn man sie frittiert haben will. Und das Nationalgericht ist Plov oder Pilaf. Ich weiß bis jetzt nicht, wie genau man es ausspricht. Das kochen sie auf der Straße in so riesigen Töpfen. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Das schaut aus wie Regenfester, so riesig. Und das kochen sie immer, also sie sagen, der Tag des Plovs oder die Tage des Plovs sind Donnerstag und Sonntag, da kaufen sie einfach riesige Mengen am Plov und das wird dann verkauft. Es gibt anscheinend über 500 verschiedene Arten, Plov zuzubereiten, hat man mir erzählt. Also einmal mit Kichererb, also woraus es eigentlich besteht, ist ein Reisgericht mit Kümmel, dann ist eben Fleisch drinnen, Rosinen, gedämpfte Karotten. Und jetzt nicht so wirklich viele Gewürze, es trägt, also der Geschmacksträger ist eben dieses Fett, eben ein tierisches Fett auf jeden Fall. Man schmeckt es auch raus, aber es schmeckt wie, und Rosinen sind auch drinnen meistens. Also so, es ist ein bisschen süßlich, salzig, was wirklich sehr, sehr zu empfehlen, also extrem gut. Schwierig nur für eben Vegetarierinnen oder Veganerinnen. Generell dort ist empfehlenswert, dass man auf Usbekisch oder Russisch sich das vielleicht aufschreibt oder Google Translate verwendet, wo einfach drin steht, kein Fleisch. Ja, kann man machen, auch dann ist es eher schwieriger, habe ich die Erfahrung gemacht. Also sie geben dann das Fleisch runter, aber häckseln es klein und geben es in die Speise. Oh, aber man kann schon mal ich habe nämlich gesagt, kein Fleisch ohne Fleisch, und bin mit so einem riesigen Zettel, den mir ein Russe, da hat er mir aufgeschrieben, wie diese Buchstaben, wie das halt auf Russisch heißt, bin ich hingegangen, habe das hingezeigt und dann haben sie gemeint, ja, okay. Und dann haben sie es mir einfach klein gehäckselt und unter die Speise gemischt, weil anscheinend schmeckt es sonst nicht.
Ja, aber das ist ja dann dein Problem.
Ja, das dachte ich auch. Sie haben es, glaube ich, gut gemeint, aber das ist mir öfter passiert. Also es musste dann immer jemand, der gut Russisch oder Usbekisch gesprochen hat, intervenieren, und dann hat es aber auch funktioniert. Okay. Also im zweiten Gang. Aber das auf jeden Fall mal schon wichtig zu wissen. Also es ist schwieriger als gedacht. Zumindest in Taschkent überhaupt nicht, in der Hauptstadt. Das ist kein Problem. Aber eben in Samarkand, würde ich sagen, die ist noch die traditionellste dieser Städte von den drei, wo ich war. Da ist es vielleicht darauf wert zu leben. Aber ansonsten kein Problem. Oder man kann ja auch auf TripAdvisor oder wo auch immer sich dann Lokale raussuchen, die touristischer sind, und dann ist das bestimmt kein Problem. Mhm. Aber ich wollte halt irgendwie usbekische Gerichte essen. Und ja.
Ja, muss dazu sagen, Samarkand ist jetzt auch kein Dorf, nicht wahr? Also, sie haben über 500.000 Einwohner. Das ist, da wird es wahrscheinlich auch diverse Restaurants geben und wahrscheinlich auch entsprechende Restaurants, die ja, vegetarisch-vegane Speisen anbieten. Klingt zumindest danach, dass, ja, dass das möglich sei. Ja.
Genau, man muss halt ein bisschen eben danach suchen und sich jetzt nicht denken, ich gehe irgendwo rein und sage das halt. Aber so funktioniert das auf jeden Fall. Und was toll ist, die Füllungen sind auch, also als ich dort war, gab es zum Beispiel diese Manti auch mit Kürbis, also diese Teigtaschen, die sonst mit Hirsch gefüllt sind, mit Kürbis, das war auch extrem lecker. Und ja, aber man könnte auch bei Bäckereien einfach vorbeigehen und so eben diese gefüllten Samsas oder sowas sich den ganzen Tag lang gönnen. Oder generell auf den Basaren gibt es auch überall frisches Gemüse, frisches Obst, Granatäpfel, Obst generell Empfehlung dort. Usbekistan ist ja das Melonenland, also es gibt die besten Melonen dort, angeblich der ganzen Welt, kann ich nicht bezeugen.
Was, hast du noch nicht alle Melonen auf der Welt gegessen?
Genau, aber prinzipiell, sie haben sogar ein eigenes Melonenfest, weil diese Melonen dort so toll sein sollen. Also irgendwann im August feiern sie sogar die Melone, also bitte dort probieren. Und natürlich Granatapfelsaft, super, super und auch gesund, ja, also Märkte, das kann man alles auf jeden Fall mal abgehen. Da gibt es in Samarkand eben so dort, wo der Registan ist, ist quasi so eine Straße, die man entlang gehen kann, deswegen auch gleich wegen der Orientierung. Man kann es nicht verfehlen. Es gibt eine Straße und da sind alle Sehenswürdigkeiten. Rechts oder links dazwischen sind Restaurants und Cafés und Museen und sowas. Und am Ende dieser Straße ist der Siop Bazaar. Und da kann man alles Mögliche kaufen und unter anderem gibt es dort auch einen Teil, der eben für Früchte, Gemüse, Fleisch, Fisch, also für Essen ist, wo man sich auch auf Plastikstühle setzen kann und was essen kann oder sich einfach sowas mitnehmen kann.
Okay, das heißt, so das Leben findet sehr stark um diesen Platz irgendwie herum statt, schätze ich mal. Und ja, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es da auf jeden Fall mega nice ist. Also wenn ich mir die Bilder hier so nebenbei anschaue, sieht es aus, als würde ich da eigentlich auch gerne sein gerade. Wie ist es so abseits davon? Bist du da auch so ein bisschen rumgekommen? Gibt es da irgendwie, keine Ahnung, du hast gesagt, die Sehenswürdigkeiten sind alle da vor Ort, aber hast du dir auch, keine Ahnung, Wohnorte oder so in der Region angeschaut, um so ein bisschen zu sehen, wie Menschen in der Stadt leben, die eben nicht auf dem Hauptplatz leben?
Ja, genau. Also, aber man muss schon sagen, dass dieser Platz, so wie man sich halt sonst eine Innenstadt vorstellt, schon relativ groß ist. Also da ist man schon beschäftigt und geht dort zweieinhalb Stunden, bis man überhaupt mal wohin kommt, wo es nicht so aussieht. Also es ist so ein bisschen wie eine Medina, also dann so kleine verwinkelte Gassen, wo man dann von dieser Hauptstraße abbiegen kann, wo dann die Leute auch wohnen. Und aber selbst wenn man weit außerhalb geht, weil ich bin auch alles zu Fuß gegangen, dann dort, ich bin eigentlich nie mit dem Bus gefahren, und teilweise auch eben so 2-3 Stunden gegangen, es hat immer noch sehr schön ausgesehen. Natürlich dann keine blauen Kuppeln mehr und keine Sehenswürdigkeiten, aber dazwischen immer noch eben Minarette oder Parks. Es ist auch sehr grün. Also ich hätte nicht wirklich stark unterscheiden können, was Wohngegend ist und was ich meine, touristische Gegend natürlich um den Registanplatz. Aber es war jetzt nicht wirklich, dass man jetzt sagt, es ist der Abfaktor oder so, dass man sonst sieht, man ist jetzt draußen aus dem touristischen Zentrum. Eigentlich gar nicht. Also generell etwas auch sehr sauber, überhaupt nicht. Ja. Auch gar keine Art von Unsicherheit oder dass man sich jetzt denkt, da sind Komen überhaupt nichts. Sie sind auch alle, das ist mir gleich am Anfang aufgefallen, alle sind extrem schön gekleidet. Also entweder traditionell, die jüngeren Leute, ich würde sagen, unter 40 tragen.
Ja, danke.
tragen. Westliche Kleidung, so ich übrigens sagen kann. Und die anderen haben wirklich diese traditionellen Gewänder an. Also so lange Mäntel und dann so eine Art Schlapfen mit Socken. Ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber das habe ich mir gedacht.
Nicht okay, Schlapfen jedenfalls, aber ja.
Also Schlappen. Entschuldigung.
Hausschuhe.
Hausschuhe mit Socken und dann eben so lange Mäntel, die bis zu den Knien gehen, in den verrücktesten, knalligen Farben mit ganz viel Glitzer, Silber, Gold, ja, also vor allem die Frauen. Und sie haben Hochsteckfrisuren. Also sie sind wirklich, dass du dir denkst, die haben sich 2 Stunden in der Früh fertig gemacht und irgendwie, ja, das hat mich fasziniert. Fand ich echt toll und dadurch halt, ja, gar keine Leute, die irgendwie gruselig ausschauen. Also eher das Gegenteil, dass ich mir dachte, bin ich hier underdressed. Also ich habe Stunden damit verbracht, sie einfach nur zu fotografieren. Oft habe ich versucht zu fragen, ob das eh in Ordnung ist, halt von vorne so Fotos zu machen. Aber das war eigentlich auch so eine meiner Haupttätigkeiten dort, mir einfach anzuschauen, wie die Leute so sind und halt leben und was sie den ganzen Tag machen.
Ja, klingt voll schön. Du hast vorhin erzählt, dass du die Guards leicht bestechen konntest. Und so gab es da auch irgendwie Führungen. Hast du irgendwie inhaltlich ein bisschen mehr auch zum Registernplatz dann erfahren und zu den Gebäuden?
Ja, genau. Also man konnte sich, ich habe mir das davor dann ein bisschen durchgelesen darüber, aber man hätte auch zum Beispiel in den Moscheen hätte man auch Führungen buchen können. Ich habe auch extrem viele Reisegruppen gesehen, vor allem europäische, also Italiener und Franzosen. Das fand ich interessant. Ja, Thema Seidenstraße, Seidenstraßenstätte, UNESCO-Weltkulturerbe. Also darüber, da gibt es natürlich genug Touren. Ich muss aber ehrlich sagen, das habe ich nicht gemacht. Also ich war da mehr, ich habe mir natürlich davor schon was darüber durchgelesen, aber vor Ort habe ich mir das mehr selbst angeschaut, weil ich auch ein Fan davon bin, sehr viel Zeit an einem Ort zu verbringen, wenn mich der begeistert, wie in dieser Platz. Also ich war da wirklich stundenlang und ja, bin da überall herumgegangen.
Ja, aber voll spannend. Es gibt die Option auf jeden Fall und ja. Genau, muss man aber nicht und man kann sich da auch so beschäftigen sozusagen.
Ja, man kann das auch, das habe ich auch mitbekommen, zum Beispiel beim Registern, das muss man nicht vorab buchen, sondern man kann auch drinnen dann nach einem Führer fragen, also für Leute, wo das interessant ist. Mhm. Auf jeden Fall auch in verschiedenen Sprachen eben, dass man sich jetzt nicht denkt, okay, ja, wenn ich nicht so gut Englisch kann, das gibt's auch in anderen Sprachen, ja.
Und du hast jetzt vorhin gesagt, da ist schon viel los und viele Menschen sind da und es ist schon auch irgendwie touristischerer Hotspot? Hattest du das Gefühl, dass es irgendwie eine Art von Übertourismus gab oder ob es irgendwie überlaufen war, ob es Schlangen irgendwo gab oder wie hast du das da wahrgenommen?
Ach, Schlangen, Entschuldigung.
Menschenschlangen.
Menschenschlangen, ja, genauso furchterflößend. Nein, aber das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also mich hat schon gewundert, dass eben sehr viele so vor allem Pensionistenreisegruppen waren, für die das anscheinend interessant ist, weil ich habe gedacht, na gut, Usbekistan, bei mir wurde das dargestellt, als wäre das ein Land, wo keiner hinfährt, sowas dann auch wieder nicht. Mhm. Aber es war auf keinen Fall übertouristisch, also kann man nicht sagen. Es war schon gefühlt auf dem Platz und auch hin und wieder hat man sonst Touristen gesehen, aber nicht wirklich viel, muss ich sagen, also nein. Ich wurde immer noch fotografiert und gefragt und ja, so angeschaut, so wie aus Europa und alleine. Also so war es immer noch.
Du hast vorhin angesprochen, dass du sehr viel gelaufen bist. Ist wahrscheinlich eine persönliche Präferenz, wenn man da unterwegs sein möchte. Gäbe es denn dann trotzdem irgendwie öffentlichen Personennahverkehr? Also du hast vorhin einen Bus angesprochen. Das heißt, gibt es da irgendwie so ein, sagen wir mal, gut oder mittelgut ausgebautes ÖPNV-Netz, mit dem man sich dann sonst durch die Stadt bewegen könnte? Oder wie ist da der Transport im Allgemeinen? Fahren da alle mit ihrem eigenen Auto oder mit dem Moped oder mit dem Fahrrad oder was machen die Leute?
Also auf dieser Flaniermeile, die ich angesprochen habe, wo die ganzen Sehenswürdigkeiten sind, also eben auch dann diese Bibi, Kano, Jum oder so ähnlich heißt die Moschee, die auch noch eine große Sehenswürdigkeit dort ist. Also auf dieser Straße sind, denke ich, keine Autos erlaubt, weil ich habe keine gesehen. Aber dafür Rikschas. Also da kann man Rikschas mieten, ne? Die fahren herum, machen irgendeine Musik. Also mit der kann man sich fortbewegen, aber auch mit Mopeds und eben mit Bussen. Aber dort, also auf der Straße nicht, aber überall sonst kann man mit Bussen fahren und fahren die auch mit Autos. Und generell im Land kann man sich sehr gut mit Zügen bewegen. Also das ist eine Empfehlung meinerseits, auch mit Nachtzügen. Also ich bin auch mit einem Nachtzug gefahren. Und das war der schönste Nachtzug, den ich je gesehen habe. Also man würde sich so denken, in Usbekistan, aber ja, in Usbekistan. Also man kriegt sogar ein Handtuch und Bettzeug und solche Sachen. Also ich war ohne Tee. Ich war sehr begeistert.
Ja. Kein Kaffee, also, weil.
Ne, kein Kaffee, ja. Aber gut, okay.
Ja, spannend. Hast du denn noch was zu Samarkand? Weil ansonsten können wir ja quasi direkt schon auf den Zug überspringen, um zum nächsten Ort zu kommen, oder?
Ja, können wir machen, wenn wir noch was anfängt sonst dazu.
Sonst fahren wir wieder mit dem Zug zurück, dann kannst du noch mal was Samarkand erzählen. Ja.
Doch, und ich habe noch eine kurze Frage tatsächlich. Ja, du hast jetzt vorhin die Sprache angesprochen, dass man entweder Russisch oder Usbekisch sprechen sollte. Ich glaube, so wie sich das gerade für mich darstellte, wird Kyrillisch geschrieben, richtig?
Ja.
Ja. Kannst du Kyrillisch lesen? Und wenn nein, wie...
Warum nicht?
Genau, nein, warum nicht? Also ich meine, nee, gibt es da vielleicht mehrsprachige Angaben oder so bei den relevanteren Sachen für dich? Wie bist du da rumgekommen?
Genau, also man kann sich dann mit Zeichen orientieren. Also entweder es ist dann in unserer Schrift angeschrieben, zumindest bei den Hotspots, oder eben mit Zeichen.
Okay.
Also, weiß nicht, Flughafen oder wie heißen denn diese Bildzeichen, Bahnhof. Ja, genau, ihr wisst, was ich meine. Also so kann man sich dann, oder eben, ich habe mir auch am Flughafen aus besagten Gründen eine SIM-Karte gekauft und dann einfach über alles gegoogelt, wenn ich es nicht wusste oder halt Problem hatte. Und da ist auch noch eine Empfehlung, die Yandex-App, weil die Leute eben nicht so gut Englisch können und ich kann kein Russisch. Und weil sie dann teilweise nicht verstanden haben, wo ich überhaupt hin will, da kann man das wie bei Uber einfach eingeben und wird dann zum Ort gebracht. Ja, also auf jeden Fall empfehlenswert.
Wie heißt die App nochmal? Sag mal bitte.
Yandex.
Okay. Gibt es die nur da oder gibt es die auch woanders? Ich kenne die gar nicht.
In allen Post-Sowjetstaaten, würde ich mal sagen. Also Armenien, Georgien und so weiter.
Dann macht Sinn, dass ich nicht kenne und da war ich mir noch nie. Okay.
Ja.
Dann hast du übrigens auch meine Frage beantwortet, die mir auch gerade eingefallen ist, nämlich wie das so mit der Kommunikation zum Beispiel auf Englisch funktioniert hat. Mäßig, zumindest teilweise. Alles klar, das erklärt's. Ja. Macht ja Sinn. Also ich meine, es ist halt doch auch eher Ostblock als alles andere. Und Usbekistan, es würde mich jetzt schwer wundern, wenn das nicht zu UdSSR gehört hat, oder? Damals. Ist so, oder?
Ja. Ja.
Okay, genau. Ja, dann ist es ja schlüssig, dass da jetzt irgendwie Englisch vielleicht auch nicht so die Primärsprache ist, die irgendwie in der Schule gelernt wird. Ja, macht da dann irgendwie auch Sinn. Okay, back to the Night Train. War das der Nachtzug, mit dem du dann nach Bukhara gefahren bist?
Nein, das ist nicht so eine weite Entfernung. Also die kann man mit einem normalen Zug einfach fahren. Ich weiß gar nicht mal, wie lang man da gefahren ist, aber nicht so lang auf jeden Fall.
Okay, ist ja okay. Ich kann es auf der Karte so schwer einschätzen, weil das Land so groß ist. Da denke ich, oh, ist bestimmt super weit, aber nein, wobei es geht eigentlich. Ja, hast recht, das ist nicht so, dass es ja, okay, es geht. Hast recht, na gut. Ja, wieso nach Bukhara? Also ich meine, wenn man Wiki Voyage glauben möchte, ist Bukhara auf Platz 5 der sehenswerten Städte in Usbekistan. Samarkand war auf der 4. Und so viel als Spoiler, 2 und 3 hast du nicht gesehen. Aber die sind auch zu weit im Westen. Das wäre sich nicht ausgegangen, so weit rüber zu fahren. Beziehungsweise dann hättest du sehr viele Nachtzüge buchen müssen, damit du das noch irgendwie in die Zeit unterbekommst. Weil 10 Tage sind halt auch nur 10 Tage. Da bist du sehr viel einfach nur am Rumfahren dann. Deswegen, Bukhara ist es ist wohl eine historische Oasenstadt mit über 140 Baudenkmälern. Erzähl mir mehr, als ich bei Wiki Voyage lesen kann.
Ja, also es gibt extrem viele Moscheen. Ich glaube, über 300. Und auch Mätressen und Minarette. Also es besteht einfach nur aus Kuppeln. Aber was der Unterschied zu Samarkand ist, es ist mehr beige, was wohl am Leben liegt. Also das ist auf jeden Fall das Erste, was mir dort aufgefallen ist. Und man kann dort einen Stadtkern erkennen. Es gibt ein riesiges Minarett, an dem man sich dann auch orientieren kann, weil das war viel kleiner. Also Bukhara ist mir viel kleiner erschienen, ob es das auch wirklich ist, aber nehme ich an. Ebenso wie in einer Medina. Da gibt es dann einen ganz kleinen Stadtkern und rundherum sind ganz, ganz, ganz verwinkelte Gassen und man kann sich immer nur an diesem Minarett, an diesem riesigen, ist wahrscheinlich über 50 Meter, keine Ahnung, auf jeden Fall orientieren. Und das bildet auch das Stadtbild. Und es ist extrem schön, würde ich sagen, weil wenn man so fragt, ja, und was ist das Besondere, was hast du dort für Sehenswürdigkeiten gesehen? Also wenn man gerne fotografiert, dann ist das wirklich ein Paradies dort. Also wenn man sich dort umschaut, du kannst quasi alles fotografieren. Du kannst Tage nur damit verbringen, die Gebäude zu fotografieren oder die Kuppeln zu fotografieren. Also das ist eigentlich die Hauptsehenswürdigkeit, ist die Stadt selber. Ja, so würde ich sagen.
Ja, ich schaue es mir auch gerade an. Also auch da wieder, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, in den Abendstunden schön angeleuchtet, riesige Plätze, Zwiebeltürme und alles sehr, sehr prunkvoll.
Ist das dieses Cor Minor, was du da vorhin meintest, was so quasi diesen Stadtkern, also die Skyline im Prinzip ausmacht, oder war das ein anderes?
Nein, ich glaube, das war dieses Minarett, das ist ungefähr so 50 Meter hoch, würde ich mal schätzen, kann auch ein bisschen kleiner sein. Und das von dort kann man sich überall orientieren. Und dieses Chor, also an dem, würde ich sagen, kann man sich orientieren, weil es ist auch so mit Netz, das funktioniert in der Medina dann manchmal nicht so gut. Okay. Also immer ein guter Tipp, sich an dem Minarett zu orientieren.
Das ist das Kalon-Minarett?
Ja, genau, das ist das Kalon-Minarett.
Okay, das ist tatsächlich ja. 50 Meter hoch. okay, das sticht wahrscheinlich dann heraus, dann kann man das ja ganz gut erkennen.
Genau, und dieses Cor Minor, das hat eben vier Türme und da kann man gegen eine kleine Gebühr rauf. Ich glaube, das ist eben Verhandlungssache, aber ungefähr so 40 Cent vielleicht. Also,
okay, also sorry, nochmal ganz ehrlich, wieso fängst du denn bei 40 Cent an zu verhandeln? Also ich meine, also, wenn du eine Minute mit dem redest und sagst, und du handelst runter, dann ist in dieser einen Minute hättest du doch mehr, also ich meine, was ist denn da, ne? Das ist ein scheiß Stundenlohn, den du dann hast.
Aber ich glaube, es ist wie ein Spiel. Es ist einfach, wenn man dann dort ist, es ist wie ein Spiel, dass man überall versuchen muss zu verhandeln und dann zu schauen und zu vergleichen, wer wo weitergekommen ist. Es kommt nicht natürlich jetzt Cent an, natürlich nicht.
Okay, es ist ein bisschen wie beim Leben des Brian. Ja, willst du denn nicht feilschen?
Genau. Okay. Aber es ist auf jeden Fall auch nicht angeschrieben, dass man darauf kann. Also nur... Ach so. Man muss einfach fragen, kann ich rauf, weil man geht da quasi in einen Souvenirshop rein und du denkst, okay, ich kaufe da wieder 10 Teppiche, weiß ich nicht. Aber nein, dann kann man in quasi hinteren Teil, wenn man fragt, kann man rauf, gibt es dann eine kleine Treppe und dann kann man
ja, muss ja eine Treppe geben, oder? Ich meine, wie sollen sie sonst auch raufkommen?
Ja, das stimmt. Leider kann auch zu.
Ja, okay, das war, sorry. Das ist klar. Sind denn alle vier Türme begehbar oder nur einer davon?
Es ist quasi dieses Dach, wo man dann die vier Türme sieht.
Okay, das heißt, du kommst gar nicht auf die vier Türme hoch, sondern auf das Dach in der Mitte, wo du dann, okay, naja, das kann ich verstehen.
Genau, aber zurück nochmal nach Samarkand, dort kommt man auf den Turm hinauf. Mhm. Also wenn man da sich eben Sonnenaufgang, Sonnenuntergang anschaut, da kommt man auf den Turm.
Und ich habe jetzt gesehen, auch also in Buchara gibt es auch unfassbar, also wie du ja schon gesagt hast, unfassbar viele dieser Prunkbauten. Und warst jetzt auf einem bisher drauf oder drin? Hast du noch andere besichtigt? Auch da wieder viele Medresen, Medresi. Yeah.
Nicht zu wechseln mit Mätressen, das ist was ganz anderes.
Das ist ganz anderes, in der Tat.
Ich habe genau das Problem auch gehabt. Okay. Ja, genau. Namen kann ich dir jetzt dazu nicht nennen, weil es einfach eben, es gibt diese 300 verschiedenen Museen, nicht Museen, Moschee, Entschuldigung, und es gibt dann überall Plätze davor und man kann einfach hineingehen, also man kann sie nicht verfehlen. Ja. Und dort, ja, sich dann immer die Innenhöfe anschauen, die Architektur anschauen. Innen sind auch immer Souvenirshops, falls man da irgendwie was haben will, sind auch berühmt für Keramik, Malereien, Gewänder, all diese Sachen, wenn man sich für Handwerkskunst interessiert. Kann man da auch was lernen und Workshops machen und wirklich, es ist genug zu tun. Und Stadtmauer gibt es in Bukhara auch. Die war auch schön.
Und die in den, um den Plural zu umgehen, Schulen, kann man da auch rein?
Ja, genau, in die Schulen kann man auch hinein, aber man sieht da, also es ist einfach wie jedes andere Gebäude. Also man lernt jetzt, man sieht jetzt nicht.
Wie jede, aber nicht wie jede andere Schule, die wir so kennen, vermutlich.
Nein, nicht wie jede andere Schule, viel größere Plätze.
Also ich meine, wenn ich mir das so angucke, das Goethe-Gymnasium ist schon ein kleines bisschen abgeranzter.
Ja, also, super.
Ich habe jetzt die Schreibweise von Buchara oder Bukhara sehr unterschiedlich gesehen. Also mit,
ja, weil es wahrscheinlich auf Kyrillisch nochmal geschrieben wird, oder?
Ja, im Kyrillischen wird es mit Ch geschrieben, aber im, naja, in lateinischen Buchstaben übersetzt es einmal mit KH und einmal mit CH. Also,
ich habe es schon mit X gesehen vorhin.
Ja, ja, das ist Ch.
Nee, also ich meine, Buxoro wird das auch teilweise in Wikipedia.
Ja, aber das, ja, okay, ja, aber das ist, ja.
Ja, ich habe schon verstanden. Das ist das Ch.
Genau, aber ich war auch verwirrt am Anfang davon, aber sie verstehen auch jede Schreib- und Sprechweise, wenn man sagt, man will da hin.
Okay. Wie viele Tage warst du denn da, um die verschiedenen Orte zu besichtigen?
In Bukhara, ich habe vorher gerade nachgedacht, Samarkand, weil ich den ersten Tag nicht mitgezählt habe, war ich sogar 5 Tage oder 6 Tage, nicht sicher, und in Bukhara dann 3 Tage.
Und auch in einem Hostel?
Ja, genau, auch in einem Hostel hatte ich ein richtig schönes Hostel, das ein bisschen außerhalb von diesem Stadtkern war, in der Medina drinnen, und da war es auch toll, weil wir hatten so eine Terrasse und diese typischen Sitze, wo man irgendwie mehr drauf kniet, als dass man drauf sitzt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, genau, mit seinem Garten. Und da hat man auch wieder gemeinsam Frühstück gegessen und die Besitzerin war wirklich nett. Ich glaube, da war ich sogar noch, es hat Derwisch-Hostel geheißen. Keine Werbung an dieser Stelle, aber es war wirklich cool. Und sie hat mir auch Empfehlungen gegeben für Supermärkte oder wenn ich irgendwie was gebraucht habe. Die konnte auch relativ gut Englisch und hat mir auch ein Zugticket gebucht. Weil das vielleicht auch noch, weil sie hat mir gesagt, was ich auch nicht wusste am Anfang, man sollte die Zugtickets schon 1-2 Tage im Voraus buchen, sonst sind sie vielleicht ausverkauft für die berühmten Strecken oder halt für die hochfrequentierten Strecken, sagen wir es mal so.
Du hast es gerade gesagt, keine Werbung dafür, aber ich sag mal so, also ich meine, hier natürlich, ja, bla, okay, hier Hashtag Werbung wegen Markennennung und so, aber ich gucke mir gerade so Bilder von dem Hostel an, das sieht schon schön aus, also halt, natürlich, ich meine, das ist ein Hostel, was willst du machen, aber von innen trotzdem sehr, sehr nett mit schönen Steinen und sowas da dran und also schön, ich sag mal, gefliest und so.
Also wir werden es auf jeden Fall verlinken.
Ja, kann man schon machen, ne? Und es ist halt wirklich auch, also du zahlst da, gut, klar, okay, gemischter Schlafsaal und sowas wieder, aber du zahlst wahrscheinlich so um die 30 Euro. Das ist das, was hier mir angeboten wird. Wahrscheinlich hast du noch weniger gezahlt, weil du dich hast runtergehandelt.
Ja, weil ich habe eben eine Nacht gebucht und dann ist es manchmal so, dass wenn man fragt, hey, wenn ich länger bleibe, ja, also ja, war auch so.
Wieso sag ich doch.
Ja, aber sie eben konnte gut Englisch, das muss ich schon sagen, weil in dem anderen Hostel in Taschkent, wo ich war, wurde ich sogar empfangen beim Check-in mit einfach nur einem Screen, wo drauf stand, wie das Check-in funktioniert, weil sie halt gar kein Englisch gesprochen haben. Also.
Konnte der Screen denn dann Englisch?
Nein, da stand einfach nur drauf, Frühstück ist von da bis da.
Auf Deutsch? Also, Frühstück ist von da bis da.
Okay. Aber halt, und ich habe sie dann irgendwas gefragt und das war einfach so, keine Ahnung, wenn es nicht auf dem Screen steht, dann...
Oh ja, gut.
Also und deswegen Serbisch Hostel, sie konnte mir alle meine Fragen beantworten und war sehr
nett. Das ist auch nett.
Ja, das stimmt. Und dort gibt es dann auch nette Cafés, also das ist ein bisschen touristischer, hatte ich das Gefühl, Bukhara als Samarkand. Wobei man denken würde, Samarkand ist eigentlich die quasi berühmteste Stadt, oder hätte ich gedacht. Aber es ist eindeutig Bukhara, da habe ich dann auch viel noch, also quasi mehr Touristen gesehen, vielleicht aber auch, weil es einfach kleiner ist. Kann schon sein und sich die Leute dann halt sammeln.
Ja, 280.000 Einwohner, also auch mehr als null, aber also ist auch keine Kleinstadt, aber ist jetzt auch keine Metropole. Aber trotzdem, 280.000 Einwohner sind natürlich auch eine ganze Menge, nicht wahr? Deswegen wird es auch da wahrscheinlich wieder ein bisschen touristischer sein, hast du ja angesprochen. Ich meine, das steht ja auch als eine der besonderen Städte, die man sich in Usbekistan angucken kann, deswegen macht das schon Sinn.
Ja, trotzdem war es irgendwie, ist es mir trotzdem ruhiger vorgekommen. Also ich habe mich dort eigentlich wirklich sehr wohlgefühlt. Man kann auch immer auf den Plätzen überall sitzen, aber nicht, weil dort Bänke sind, sondern weil man sich auf die Gebäude irgendwo draufsetzen kann. Dann sitzt man zwischen all diesen Fliesen und schaut auf das Blau und das Weiß und das Beige und kommt sich vor wie in so einer Sandstadt. Aber das ist schon wirklich schön.
Ja, klingt super schön.
Ja, wenn man sich hier auch durchliest, was die Sehenswürdigkeiten sind, sind das in erster Linie entsprechende Moscheen. Das sind Zitadellen, das sind diese Schulen mit Tresen, die wir angesprochen haben, ein bisschen Mausoleen. Ja, also das ist schon, sagen wir offenbar, auch eine sehr religiös angehauchte, also beziehungsweise dann auch mehr als angehauchte Stadt, oder?
Ja, habe ich mir am Anfang auch gedacht und ich habe mir auch drüber was durchgelesen, auch zwecks Kleidung und wie sollte man sich verhalten und Vorschriften und so weiter. Aber es ist überhaupt nicht so, also man sieht auch keine Frauen mit, oder selten, ich würde jetzt nicht sagen keine, aber selten, seltener Frauen mit Kopftüchern und Bändern sind es ganz bunte. Je nach Tradition, genau, und eben bei manchen Sehenswürdigkeiten, wenn du reingehst in die Moschee, sagen sie, man sollte seine Schultern bedecken und Knie bedecken und so weiter, aber das ist ja irgendwie auch normal.
Ja, klar.
Und ja, also man hätte sich auch dort man hätte das auch nicht machen müssen, aber ich habe meine Schultern und meine Knie auch bedeckt. Es gibt ja auch luftige Sachen, die man so anziehen kann.
Ja, absolut.
Ja, ja, ist ja auch eher ein Zeichen des Respekts, so in meinen Augen.
Genau. Ja.
Ja.
Okay. Und du hast deine 3 Tage da gut rumgekriegt und hast dir alles mehrfach angeschaut, konntest so ein bisschen People-Watching betreiben und den Vibe der Stadt aufsaugen.
Auf jeden Fall. Und vor allem auch, wenn man eben am Abend irgendwo drauf geht, sei es in einer Bar, sei es in einem Restaurant oder eben auf das Dach, also auf irgendeinem Rooftop, das dort mega schön aussieht, dort den Sonnenuntergang anzuschauen. Also wirklich toll.
Jetzt muss ich fragen, weil es eben so viele Moscheen und sowas gibt und Alkohol an sich in also Haram ist, also laut wenn man es quasi so genau nimmt, gibt es denn da trotzdem irgendwie Alkohol zu kaufen für Touristinnen? Oder also du hast vorhin gesagt, so, also obwohl es da so viele entsprechende religiöse Bauten gibt, so religiös ist es gar nicht. Wie sieht's da aus? Also nicht, dass es mich interessiert, weil ich trinke keinen Alkohol, aber vielleicht sind das jetzt andere Leute.
Ja, das stimmt. Aber eigentlich überhaupt nicht. Also ich kriege auch von so gelebten Islam, also ich glaube 90% der Bevölkerung sind in diesem Thema, kriegst davon eigentlich nicht mit. Also es ist überhaupt nicht. Also eben nur Schultern bedecken, aber das macht man in einer Kirche, ich weiß nicht, auch, oder Kopfbedeckung. Mhm. Nein, kriegt man gar nicht. Man kann Alkohol kaufen, ja, keine Einschränkungen, was
das okay. Alles klar. Subi, und von dort aus ging es dann nach Taschkent für dich? Weil wenn wir jetzt kurz mal überschlagen, du warst 10 Tage da, du warst 5 bis gegebenenfalls 6 Tage in Samarkand, dann irgendwie 3 Tage in Bukhara. Hattest du gedacht, ach, Taschkent, das ist nur die größte Stadt mit 2,5 Millionen Einwohnern, da reicht ein Nachmittag? Oder was war die Planung dahinter?
Ja, also ich muss sagen, dass ich einfach kein Freund von Hauptstädten außerhalb von Europa bin.
Okay.
Und es sich das sehr oft bewahrheitet. Nicht, dass die Hauptstädte nicht schön sind, sie sind super schön, aber meistens sind dann halt die kleineren Städte, haben irgendwie mehr zu bieten. Und so war es auch in diesem Fall. Also Taschkent, super schön, aber ist einfach eine Hauptstadt, eine Großstadt. Und ich hätte die sonst gar nicht gemacht, aber von dort ging mein Rückflug heim und dann dachte ich mir, na gut, 1-2 Tage verbringe ich dort noch und schaue mir an, was es da so gibt. Und bin da eben mit dem Nachtzug hingefahren von Bukhara. Das waren so 7,5 Stunden.
Da lohnt sich auch ein Nachtzug, ja.
Ja, lohnt sich voll. Und eben, weil man Tee, Decke und das alles bekommt. Und das ist super leicht und sogar so ein Liegebett eben mit Bettzeug. Und ich war sogar mit meinem Zimmernachbarn nicht so happy. Und dann wurde ich einfach in ein Frauenabteil gelegt, also das war auch extrem nett. Aber was zu bedenken ist, es gibt Sicherheitskontrollen bei diesen Bahnhöfen, sowie am Flughafen, also es gibt Metalldetektoren und sowas, das sollte man einplanen, was die Zeit betrifft, weil das weiß man, also ich habe das sonst jetzt nicht wirklich irgendwo gesehen, weil das ist jetzt nicht so ein riesiger Hauptbahnhof, wie man sich das vorstellt, sondern es gibt da halt 3 Gleise, aber man wird trotzdem genauestens kontrolliert. Oh ja, dann bin ich mit dem Nachtzug da hingefahren, konnte sogar ein bisschen schlafen. Also es war echt super.
Wird das Gepäck dann auch gescannt?
Ja, genau.
Also quasi also, wirklich wie im Flughafen, also quasi wie wenn du durch die Sicherheitskontrolle bei uns gehst, dass du irgendwie Laptop und sowas alles rauspacken, damit es dann, okay, naja, interessant. Ja, ich finde es auch ehrlich gesagt spannend, dass es bei uns bei der Bahn nicht so ist. Also ich meine, beim Flughafen ist so alles, es muss so extrem abgesichert werden und man wird selbst gefilzt und man Gepäck aus und so. Und bei der Bahn ist so, naja, steig halt ein, so egal, weißt du? Ich meine, das ist okay, also ich beschwere mich jetzt nicht, dass es so ist, aber ich finde es halt irgendwie interessant. Und deswegen, ja, umso spannender, dass es da tatsächlich dann doch so ist, dass man, da quasi alles mal, durchsucht wird.
Ja, dass man das eben unbedingt, weil ich war ein bisschen zu spät dran am Abend und ich hätte wirklich den Zug fast verpasst, also das ist vielleicht gut zu wissen. Vor allem innen und außen, also 2-mal. Einmal vor dem Bahnhof und einmal drinnen wird man da gescannt. Aber ja. Das als Side-Fact.
Ja.
Und dann, 7,5 Stunden dauert es. Es gibt aber, glaube ich, auch noch so einen Hochgeschwindigkeitszug, der geht schneller, aber also ist auch in Ordnung. Und dann bin ich in Taschkent gelandet, hatte dort wieder ein Hostel ein bisschen außerhalb vom Stadtkern, bin dann mit dieser Yandex-App hingefahren, das hat auch super funktioniert. Und dort dachte ich mir, eben probiere ich jetzt nochmal Plov, weil Plov in jeder Stadt in Usbekistan, haben sie mir erzählt, eben gibt es ein anderes, deswegen muss man es dort auch nochmal essen, das Nationalgericht. Und habe mich da auf die Suche gemacht. Und da hatte ich einen sehr tolles Erlebnis, muss ich sagen, weil ich bin da wieder mal gescheitert mit meinem Zettel, wo drauf stand, bitte kein Fleisch, und die Leute haben mich verständnislos angeschaut und auf Huhn gezeigt und gemeint, ja, das ist eh gut, und ich war so, nein, und dann hat sich mir ein Mann angenommen und hat für mich bestellt, und dann habe ich mich auf einen Tisch gesetzt, war dort die Hauptattraktion in irgendeinem typisch usbekischen Lokal, und dann wurde mir Orangentee spendiert und
Orangentee oder Orangenblütentee? Da gibt es einen krassen Unterschied, weil ich hatte, also Orangentee finde ich irgendwie ganz lecker, und als wir in Andalusien waren vor 2 Jahren, sind wir halt auch, weil ich meine, dafür ist Andalusien halt auch bekannt für diese Orangenblüten und so, ne? Und dann hatte ich das, und das war das Widerlichste, was ich jemals getrunken habe. Das war einfach so derbst bitter, das konntest du einfach nicht trinken, das war ganz schrecklich. Also deswegen da meine Frage, war der süß oder war der bitter?
Ich wollte gerade sagen, meiner war leider big süß.
Achso, okay, gut. Na gut.
Das genau gut.
Okay.
Also es kam wirklich, und ich war so, weil natürlich, ich meine, das ist extrem nett gemeint, aber mir wurde so eine ganze Kanne hingestellt, Orangentee, big süß, und ich war so, und habe den Daumen hoch gezeigt zu den Leuten vom Tisch daneben, wo es kam. Haben wir gedacht, da muss jetzt durch. Das muss man halt jetzt einmal ausdrücken, es gibt kein Zurück. Und dann kam auch schon dieses Plov, von dieser Portion hätten 3 Menschen essen können. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, das ist so nett, dass sie mir das, weil sie sind dann rundherum gestanden um mich und haben geschaut, wie ich das jetzt esse. Und ich habe mir, dann waren das denen eben so ein bisschen Fleischstücke auf die Seite gegeben und dachte mir so, der Rest war aber sehr gut. Und Samsas oder Samosas hat er mir auch noch bestellt, diese frittierten Teigtaschen, und ich habe da gegessen, bis ich wirklich nicht mehr konnte. Und ja, dann bin ich hingegangen und habe gesagt, ja gut, ich möchte zahlen. Und dann wurde gesagt, ach, für dich wurde schon gezahlt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wer? Ich möchte mich gern bedanken. Ja, der ist schon weg. Und ich habe mir gedacht, okay, die Leute, also das ist wirklich, man hört ja immer, sehr gastfreundliches Land. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Nämlich, dass die Person nicht einmal mehr hier war. Also es hat einfach irgendjemand, ich weiß bis jetzt nicht, wer das war,
vielleicht, wenn er hier zuhört, vielen Dank nochmal. Ne?
Ja, vielen Dank dafür, Shoutout. Also ja, das war einfach echt schön, muss ich sagen. So auch als Abschluss dann in der Hauptstadt noch mein Essen. Und ja, da war ich noch in einem botanischen Garten in Taschkent. Also in so einem riesigen Garten. Das war dann wieder extrem modern. Und dort hat man dann von den traditionellen Gewändern gar nichts mehr gesehen. Also da waren die Leute, hatten das überhaupt nicht mehr an, eben diese langen, ich nenne sie immer Kaftan, es heißt bestimmt irgendwie anders, Chapan vielleicht, und diese Schuhe hatten sie dann nicht mehr an, und das war einfach, ja, Basar gab es trotzdem noch, also da war ich auch noch auf einem riesigen Markt, auf einem Basar, und Basar war eine tolle also kann man das als tolle Sehenswürdigkeit sagen, ich weiß nicht, aber die U-Bahnen sind dort, sind nach, also verschiedene Stationen haben verschiedene Themen, also zum Beispiel Kosmos, und dann sind überall Planeten in den U-Bahn-Stationen, oder für die Baumwollernte haben sie auch so Themen, und dann sind dort halt Bilder, und das schaut wirklich toll aus. Also man kann sich das jetzt vielleicht nicht vorstellen, aber wenn man es mal googelt, ist es wirklich 10 Fotos wert, also dort mal hinzugehen und sich das anzuschauen. Genau.
Sagt Vicky Voyage aber auch. Also Metrostation ist da tatsächlich eine der Sehenswürdigkeiten, die angegeben sind. Genau, einfach eben Baumwolle, Raumfahrt und eine stilisierte Mitrese, ja, die, mit der man dann rumfahren kann. Was kostet so eine Einzelfahrt? Hier in der Wiki steht nur der Preis von 2014, und das waren 1000 usbekische Sommen. Was jetzt nicht sehr viel ist. Das sind 7 Cent. Ist das ja wahrscheinlich, mittlerweile hat die Inflation wahrscheinlich voll zugeschlagen, ist es wahrscheinlich 14 Cent oder so?
Inflation liegt wahrscheinlich immer bei 12 Cent.
Ja, ja.
Also man kann es auf jeden Fall verschmerzen,
ja,
das zu bezahlen und damit zu fahren. Aber das ist wirklich toll, also diese U-Bahn-Station. Ich habe mir doch mehrere angeschaut. Ich habe wirklich 4 oder 5 und bin das alles abgegangen. War es auf jeden Fall wert. Und eben Gärten, Parks, natürlich Essen und große Plätze, gibt's auch wieder, und Moscheen. Dann das erste Hotel, ich glaube Hotel Usbekistan, was für ein Wunder, war das erste, das für den Tourismus geöffnet wurde. Das kann man sich noch anschauen.
Es gibt noch Tashkent Land, das ist ein kleiner Freizeitpark mit einer Achterbahn, einem Riesenrad und ein paar weiteren Fahrgeschäften. Warst du da drin?
Ja, ich bin vorbeigegangen am Vergnügungspark, ja, genau. Und dann auch so, wenn man schon in St. Petersburg war, ich fand, dass dort die Kirchen mehr so kuppelartig waren, also russische Architektur, aber gut, macht Sinn.
In Taschkent lernt, kostet der Eintritt übrigens 15.000 Som. Das ist ein Euro. Bei Disneyland zahle ich 160.
Also vielleicht in der Größe auch ein kleiner Unterschied.
Ich kann 160 Tage lang nach Taschkent Land gehen. Das ist einfach ein halbes Jahr.
Nichts hält sich zurück. Also kann man auf jeden Fall schon mal machen. Und dort habe ich auch ein Mädchen, weil ich habe immer versucht, mit den Einheimischen irgendwie ins Gespräch zu kommen, um sie viel auszufragen, was eben sprachbarrierebedingt schwierig war. Und dort habe ich mit einer Kellnerin dann wirklich 2-3 Stunden lang einfach nur über die usbekische, also wie man in Usbekistan lebt und halt meine wichtigsten Fragen und so gesprochen. Das war auch sehr cool. Sie hat mich über die Matchmakery in Usbekistan aufgeklärt und wann sie ausziehen, wie viele Kinder sie haben und solche Dinge. Also das war sehr
spannend. Was ist Matchmakery?
Wie die verkuppelt werden.
Ja. Ach so, echt? Das ist noch ein Ding?
Ja, das ist dort wirklich noch ein Ding. Sie hat gesagt, Usbekistan ist wie vor 100 Jahren bei uns, aber es ist irgendwie ganz cool, weil die Mütter schicken sich gegenseitig Portfolios, hat sie mir erklärt. Und dann kann man ja oder nein sagen bei den Kandidaten.
Wer kann ja oder nein sagen? Nicht offenbar nicht die Kandidaten.
Oh. Doch, aber die werden quasi welche vorgeschlagen von den Eltern. Oder in dem Fall von der Mutter.
Ja, also da kann man jetzt nur so aus eurozentrischer Sicht mit tief durchatmen draufschauen.
Genau. Aber es ist einfach interessant zu hören, wenn man sich so denkt, okay, es schaut nicht anders aus als jetzt bei uns, aber es sind viele Dinge schon anders. Mhm. Interessant ist auch, dass es eher so spanische Zeiten sind, also die Städte wachen erst um 10 am Vormittag ungefähr auf. Sagen wir, 9 vielleicht, 39. Und es findet alles einfach ein bisschen später statt als jetzt bei uns. Also auch Öffnungszeiten sind dafür viel länger, dafür erst später. Ist auch noch interessant zu wissen. Das hat sie mir eben auch erzählt.
Das ist wirklich interessant, weil ich meine, in Andalusien, also in Spanien macht man das ja im Allgemeinen, weil es halt mittags brühend heiß ist und dann halt alle eine Stunde Siesta halten, bevor es dann irgendwie weitergeht und deswegen machen sie abends halt länger. Wenn du jetzt gesagt hast, da ist jetzt im November quasi Temperatur wie hier so ein bisschen, also halt irgendwie so 20 Grad und nachts wird's kühler, frage ich mich, warum das da so ist.
Habe ich mich auch gefragt, ja. Aber das ist einfach so ein Ding. Auch interessant eben zu wissen, weil ich bin eine Frühaufsteherin und wenn man dann versucht, irgendwie in der Früh Frühstück oder so, ist dann halt ab 9. Ja.
Naja, okay, ab 9 ist halt wirklich schon spät. Also normalerweise, also wenn ich anders. Gewöhnlich fange ich um 9 an zu arbeiten, jo. Und wenn ich im Urlaub bin, würde ich auch um 9 schon gern unterwegs sein normalerweise. Also ja, wenn man dann erst anfangen kann zu frühstücken, ist das natürlich ein busy schad. Das hattest du vorhin gesagt, dass bei dem ersten Hostel da quasi Frühstück inklusive ist, war das durchgängig so? Das heißt, das war dann am Ende auch der Fall, ja? Aber halt eben zu einer späteren Stunde, hast du gesagt.
Genau, zu einer späteren. Ich meine, in den Innenhotels nicht. Ich habe gemeint, wenn man Frühstück jetzt draußen irgendwo oder etwas
draußen. Ach so, okay, verstehe.
Genau, das ist ein bisschen später. Und das wird aber auch länger am Abend. Also man kann locker um 22 Uhr noch essen gehen, ohne dass jemand sagt, okay, Küche zu. Also da brauchen sie ja ihr riesiges Plopf auf der Straße. Also das ist wirklich sehr toll. Genau.
Jetzt hast du vorhin gesagt, dass Usbekistan das Land der Melonen ist, aber bei Plov ist jetzt zum Beispiel verblüffend wenig Melone enthalten. Woran spiegelt sich das denn wieder, dass da wird da sonst irgendwie ständig Melonen gegessen?
Na, man sagt einfach, es ist das Land der besten Honigmelone, haben sie sogar gesagt. Also, dass die Melonen so viel besser schmecken als überall anders. Und eben dieses Melonenfest im August.
Ja.
Ich glaube, erster oder zweiter Sonntag im August.
Ah, okay. Aber es ist nicht so, als ob es irgendwie die Landesküche darauf ausgelegt wird, alles mit Melonenstücken mit Melonensaft und Melonenkuchen zu essen.
Nein, leider nicht.
Okay,
es war auch noch Melonensaison, als ich dort war, leider. Deswegen kann ich das gar nicht sagen, aber Granatapfel gab es noch, das war gut. Aber sonst, Melonen scheinen sehr zu empfehlen.
Müssen wir mal gucken, ich mag Honigmelonen nicht, aber müssen wir mal schauen, dass wenn man die hier kauft, von wo die herkommen.
Ja, voll. Und vielleicht könntest du dann überzeugt werden, wenn du schon im Disneyland in Taschkent bist.
Taschkent-Land. Genau, das ist quasi das Gleiche. Das ist normalerweise, wenn du nach Disney World gehst, ist so Churros, ne? Und so gehst du nach Taschkent-Land und isst halt eine Honigmelone. Das ist einfach so, das ist quasi äquivalent im Prinzip.
Okay, wie würdest du deine Usbekistan-Erfahrungen zusammenfassen? Also du hast, glaube ich, einen ganz guten Eindruck bekommen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wie würde ich das zusammenfassen? Viel Tradition trifft Glitzer, Glitzer. Vielleicht so irgendwie. Weil das muss man, also das muss man wirklich sagen, das ist mir am allermeisten in Erinnerung geblieben, diese Gewänder und diese Frisuren und einfach, ja, das ist so schön, dass sich die Leute da so fertig machen. Man kann anscheinend auch den, also natürlich auch bei Festen, aber den Status an den Gewändern irgendwie sehen und das alles so farbenfroh ist, das macht mich irgendwie einfach glücklich. Mhm. Ja, und eben die Architektur, wow. Also ich habe noch nie sowas gesehen. Das ist sehr beeindruckend, so würde ich das zusammenfassen.
Das hätte ich vorhin schon angekündigt, dass du quasi Platz 2, 3 und 7 der Städte, die von Big Voyage aufgeführt sind, nicht besucht hast, weil sie eben so weit im Westen liegen. Das wären Lukus, Chiva und Moinok. Steht es bei dir auf dem Zettel? Also hast du jetzt gedacht, ja okay, es war jetzt vor einem Jahr in Usbekistan, da möchte ich doch demnächst auf jeden Fall nochmal hin, aber dann an einer anderen Stelle. Oder wie sieht es aus? Also ist es ein Land, wo du sagst, okay, die 10 Tage, die haben mir so gut gefallen, das möchte ich nochmal machen?
Auf jeden Fall. Ich habe mir auch gedacht, eben mit einem anderen Star-Land verbunden. Ich wollte nämlich unbedingt noch nach Chiva oder Chiva. Es hat so schön auf den Bildern ausgeschaut und da wurde mir auch viel drüber erzählt. Es ist sich einfach halt zeitmäßig nicht ausgegangen. Also Usbekistan ist auf jeden Fall ein Land, wo ich nochmal hinfahren würde, um noch mehr zu sehen und auch noch tiefer einzutauchen. Mhm. Genau.
Was für ein anderes Star-Land hättest du dir dann noch ausgesucht?
War Kasachstan und natürlich Turkmenistan, aber einfach nur, weil man da so viel Verrücktes drüber hört.
Ja, kann ich mir auch spannend, aber auch nochmal herausfordernder vorstellen.
Welches? Beides oder welches?
Turkmenistan.
Also, keine Ahnung, was hört man denn Verrücktes über Turkmenistan? Ich höre verblüffend wenig über Turkmenistan.
Vielleicht ist das was Verrücktes.
Okay,
ja, Also nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, die sind sehr, sehr isoliert politisch, sehr streng regiert und lassen nicht wirklich TouristInnen rein.
Ja, das ist jetzt zum Beispiel Punkte, die mir zum Beispiel eher abschreckend vorkommen würden.
Schon, ne?
Ja, ich meine, Valentina, was los? Möchtest du irgendwie drüber reden?
Ja, wahrscheinlich ist das mein Problem, aber mich faszinieren immer so Länder, wo man einfach ein bisschen weniger drüber weiß und wo es eben heißt, oh mein Gott, und da sind sie abgeschieden. So, deswegen war auch so, oh, jetzt habe ich schon ein Visum für Saudi-Arabien, vielleicht schaue ich mir das mal an, einfach nur, weil ich immer wissen will, okay, ist das wirklich so, man kann das eh nicht sagen, jetzt auch hier in Usbekistan, nicht nach 10 Tagen, aber man kriegt zumindest einen Einblick und so wäre es bei Turkmenistan auch. Da dürfen nur weiße Autos fahren, das finde ich irgendwie interessant. Keine Spooky. Wird gerne herausfinden, warum. Ja.
Ihr hört es dann hier. Hoffentlich.
Sehr gerne.
Ja.
Dann müsst ihr dann nicht
hin. Alle mehr über Turkmenistan.
Genau, dann müsst ihr nicht hin. Nein, ich glaube, das ist sehr interessant. Und auch eben mit Leuten zu reden, die dann in so einem Land wohnen. Ich finde das immer, wie ist das wirklich, was wir hören und was dort ist.
Ja, also, natürlich. Meine Informationen über Turkmenistan habe ich aus Biking Borders. Das sind zwei Dudes, die von, ich glaube, Berlin nach Phnom Penh oder so ähnlich gefahren sind. Und nagel mich nicht noch fest. Also lange Strecke mit dem Rad. Und die sind durch Turkmenistan geradelt. Und
Phnom Penh ist Kambodscha, ne?
Ja. Kann auch irgendeine x-beliebige andere Stadt gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr.
Südostasien, okay. Mhm. Ja, gut. Kann man machen.
Ja, ich habe, also ehrlich gesagt, auf dem Fahrrad waren auch dort viele Leute unterwegs, vor allem viele, die Star-Länder mit dem Rad machen und so Bikepacking machen, habe ich auch ein paar Leute kennengelernt. Richtig cool, kann man machen, aber so lang fahren mit dem Rad?
unsere guten Freundinnen von Paddle for Paws, die in der Folge 92 zu Gast waren, sind auch durch Usbekistan und auch durch Turkmenistan meiner Meinung nach gefahren. Bei denen auf dem Channel könnt ihr auch auf jeden Fall nachschauen. Und wenn ihr schon da seid, lasst eine Spende für die Hunde da.
Das kann man auch immer wieder machen. Ja, das war damals eine tolle Spendenaktion. Das war sehr witzig, ja. Ja, ich meine, wir hatten ja auch schon die hier von Deutschland aus nach Ghana gefahren ist mit dem Fahrrad.
Na, wie lange fährt man da?
Pushbike-Girl, genau.
Wie lange ist sie gefahren?
Viele Monate, aber das war bewusst so, weil sie gesagt hat, dass sie, also Heike Pirngruber war das übrigens, die hat es bewusst gemacht, weil sie hat gesagt, sie möchte jedes Land quasi auf dem Weg dahin, möchte sie einen Monat drin leben. Und deswegen hat sie halt einen Monat in Senegal gelebt und einen Monat in Gambia und einen Monat in Guinea-Bissau und einen Monat in Guinea und lauter so, also einen Monat in Sierra Leone etc. Also du bist ja die Küste lang gefahren und da gibt es sehr viele Länder. Und deswegen, ich meine, es war nicht so, als ob sie jetzt gesagt hat, oh, ich muss heute noch 100 Kilometer machen, jetzt baller ich mal richtig, sondern die Idee war ja, diese Länder quasi immer so mitzubekommen und das halt eben mit dem Fahrrad dann alles zu erkunden im Prinzip.
Richtig cool.
Aber wir schweifen ein wenig ab.
Ja, das führt gerade ein bisschen weit, genau. Wir können aber Shoutout an die Folge mit Heike, das war auch sehr nett. Ja. Gut, hast du noch irgendwas anderes zu sagen bezüglich Usbekistan?
Wenn du ein bisschen spezifischer wirst, vielleicht.
Für wen würdest du es empfehlen und für wen würdest du es nicht empfehlen?
Für wen würde ich es nicht empfehlen? Leute, die nicht gerne mit Händen und Füßen sprechen, schwierig. Also es sollte nicht Reiseziel Nummer, kann natürlich Reiseziel Nummer 1 sein, aber ja, muss man sich einfach darauf einstellen, dass Sprachbarriere da ist. Empfehlen würde ich für, also ich müsste nicht einmal sagen Abenteuer, weil es ist eigentlich für jeden gemacht. Es ist ja ein sehr leicht bereisbares Land, habe ich das Gefühl, durch die Zugverbindungen und eben so Yandex, es ist alles angeschrieben. Es ist nicht wirklich schwierig, sich dort zu bewegen. Es gibt sogar Sammeltaxis und sowas, also kein Problem. Ja, ob Dinge barrierefrei sind, weiß ich nicht. Also,
ja, gut, okay, gut. Also wir haben vorhin gesagt, also, du kommst nicht mit dem Lift aufs Minarett, sondern musst da Stufen gehen. Ich meine, es liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Aber ja, okay.
Genau,
gut.
Aber sonst eigentlich, also sehr leicht bereisbares Land, was man sich vielleicht am Anfang gar nicht denken würde. Aber ist es. Mhm. Genau, also das auf jeden Fall.
Cool.
Dann das ist doch eine gute Zusammenfassung.
Ein weiteres Starnland. Wer noch Interesse an weiteren Starnländern hat, kann gerne mal bei uns gucken. Wir hatten auch Tadschikistan, Kirgisistan und Kasachstan, glaube ich, schon dabei. Und jetzt mit Usbekistan das nächste. Also wenn ihr auch mal in einem Starnland wart, dann meldet euch gerne. Wir wollen sie noch irgendwann vollkriegen.
Genau, also Valentina, ab mit dir nach Turkmenistan. Kasachstan kannst du irgendwann machen. Turkmenistan ist erstmal wichtig, damit du hier zu Gast sein kannst. Prima, vielen Dank. Wenn auch ihr da draußen eben in einem Starnland wart oder in einem Nicht-Starnland, aber trotzdem gerne von eurer Reise berichten möchtet, dann lasst uns das gerne wissen. Schreibt es dafür am besten bei Instagram an labroad-pod oder eben per E-Mail an kontakt@labroad.de. Dann nehmen wir euch auf unsere lange Liste der möglichen Gästinnen und dann nehmen wir hier gemeinsam eine Folge auf und das macht immer großen Spaß. Nicht wahr, Valentina?
Das macht großen Spaß.
Das ist doch sehr nett, ja. Prima. Bei dir bleibt nichts mehr zu tun, außer mich bei dir zu bedanken, dass du heute mit dabei warst.
Ja, vielen lieben Dank.
Ja, ich auch sehr gefreut.
Und dann hören wir uns einfach in 3 Wochen wieder mit einer neuen Folge. Mal gucken, worum es dann geht. Dann bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Ciao.